Als ich von der Technischen Universität kam, ich wurde delegiert vom Braun-Kohlenberg-Profen an die damalige Chorsemester in Halle und dann ABF. Und als ich zurückkam, 1954, gehe ich natürlich erstmal dorthin, die mich delegiert haben, aber die brauchten keinen Hochschulingenieur. Daraufhin habe ich mich im VWC Max Zeitz gemeldet, einem Maschinenbaubetrieb, dachte, ich gehe jetzt mal dorthin. Da hatte ich während des Studiums mein Praktikum in der Gießerei und Modelltischlerei gemacht. Und hätte ich nicht den Talerleiter, den ich vorher schon in Proven kannte, hinter mir stehend gehabt, ich war beim Chefkonstrukteur, und er sagte, nee, also Hochschulingenieure haben wir nie gehabt bei uns und die brauchen wir auch nicht. Und da puffte der mich von hinten ins Kreuz und sagte, und du bleibst trotzdem hier und bleibst stehen, solange wir sie nicht genommen haben. Naja, da hat er mir dann das Angebot gemacht, unter dem Tarif zu zahlen. Und was wollte ich machen? Hatte ja noch keine praktische Erfahrung. Und da habe ich angefangen als Thema. Erst habe ich eine Zeichnung ausgezogen, anschließend habe ich konstruiert, dann wurde ich in Forschung und Entwicklung oder habe ich sie mit aufgebaut. Auch ein Forschungsthema gehabt. Damals hatte die DDR noch keine Lieferungen von Erzen aus der UdSSR. Es musste also Feineisenstein verarbeitet werden im Niederschachtofen, in dann Wachssitter und der Wellenborn. Das Zeug, das ging ja so nicht zu verarbeiten, das musste brikettiert werden und die C-Mark war für Brikettierung auserkoren. Und dort war meine Aufgabe, ein Gemisch von Kalk, Kohle und Erz zu einem Brikett zu formen. Das ist auch gelungen. Die ersten Versuche, auch großtechnischen Versuche, waren erfolgreich. Was aber nicht gemacht worden ist, die Maschinen wurden dann in dieser Form nicht gebaut, weil es ja dann das Erz als UdSSR war. Ich bin dann in die Produktion und dort muss ich sagen, das ist ja ein Betrieb, der 1863 entstanden ist in Zeitz, hat die beiden Weltkriege mitgemacht und so sah es auch, als ich anfing, dort noch aus. Also die Gebäude recht baufällig. Sehr viele und umfangreiche Maschinen waren vorhanden, aber die Maschinen auch schon ziemlich veraltet. Um nur mal an einem Beispiel, ich gehe in der Nacht durch die Werkstatt, sitzt an einer 6 Meter Langhobelmaschine. Der Hobler hat seinen Werkstück auf der Maschine und sitzt auf dem Schlitten drauf. Und jedes Mal, wenn der ans Ende kommt, muss er hier umschalten. Da schreckt er zusammen, da macht er wieder auf. So in etwa, ich habe es selber erlebt, ich würde es nicht erzählen, war auch die Situation mit der Versorgung und mit den Arbeitsbedingungen, Unfallbedingungen und so weiter. Und da kam mir einfach schon als junger Ingenieur der Gedanke, es müsste doch möglich sein, auch im Schwermaschinenbau im Laufe der Zeit in etwa so zu produzieren wie im Fahrzeugbau. Nicht gleich mit weißem Kittel, aber immerhin in Serienproduktion und in Taktform, wenn es überhaupt möglich ist, und nicht nur Einzelfertigung. Dass ich die Einzelfertigung kennenlernen musste, bestand allein darin, dass ich für Brikettpressen aus dem Jahr 1883 Kurbelwellen oder Bleus oder andere Dinge aufgeben musste, wo jede einzelne Maschine ein anderes Maß hatte, denn der Werker nicht vom Konstrukteur war das eingetragen, aber der Werker hat dann sein Maß eingetragen, was er gerade einhalten konnte. Und nun finde mal diese Maschine, diese Brikettpresse zu diesem Teil heraus, damit auch der Kunde ein solches Teil erhält, was dann dazu passt. Also es war gar nicht so einfach. Auf jeden Fall habe ich mir diese Vorstellungen gemacht. Es muss mal etwas verändert werden. Ich wusste nicht wie, ich wusste nicht wann, und ich wusste auch noch nicht, womit. In der Zwischenzeit entwickelte sich die Braunkohlenindustrie immer stärker, die Brikettfabriken. Wir haben 17 Brikettfabriken, die schon vorhanden waren, rekonstruiert und umgebaut und erweitert. Aber die größte war natürlich Schwarze Pumpe. Und zu der Schwarzen Pumpe kamen noch drei Export-Brikettfabriken, einmal in Maritsa Ost in Bulgarien, in Tisova in der CSSR und in Fresova ebenfalls in der CSSR. Und hier war ich bereits als Anlagenbaudirektor tätig. Wir hatten dadurch, dass die Kooperation immer größer wurden für den Betrieb, die Eigenleistung natürlich auch. Auch hier bot sich nicht nur die Werkstattfertigung, sondern auch die kleine Nestfertigung an, aber eine Serienfertigung natürlich nicht. Und daraus ergab sich, dass wir den Auftrag erhielten, die C-Mark, zumal sie auch im RGW spezialisiert worden ist für den Bau von Ausrüstungen für Brikettfabriken, den Anlagenbau aufzubauen. Der Anlagenbau war damals weder geplant, noch gab es Vorstellungen, aber wir hatten uns in der CEMA gleich darauf geeinigt, dass die Produktion von Erzeugnissen das eine ist und die Produktion von Anlagen das andere ist und beides nicht in Zukunft miteinander vermengt werden sollte. Also zwei Reproduktionsprozesse in einem Betrieb unter einem Werkleiter. Das haben wir aufgebaut und das ist gegangen. Und es hat sich auch deswegen bei den Exportaufgaben bewährt, weil von der Exportstrecke und insbesondere von den Bedarfsträgern die Forderung entstand, nicht eine Fabrik zu kaufen von der C-Mark, sondern einzelne Maschinen. Und die Summe oder die Preise oder die Summe der Preise der einzelnen Maschinen sollte der Preis der Brikettfabrik sein. Das ging natürlich überhaupt nicht, denn das Know-how, was wir mit hineinbauten in eine komplette Brikettfabrik, nämlich von der Grundlagenforschung an der Bergakademie in Freiberg bis zur Inbetriebnahme durch eigene Kräfte, spezielle Kräfte, die wir aus der Braunkohle uns angemietet hatten, war ja ein ganzer Komplex von Anlagenbauleistungen, die erfüllt werden mussten. Und das wurde in der C-Mark so dann schon geplant, ohne dass wir weder von der VVB Tagraf noch vom Ministerium und das Ministerium auch nicht von der Plankommission eine solche Planauflage erhielten. Das gab es damals nicht. Wir haben das als eigenständiger Kraft getan. Das hat sich dann in den 70er Jahren verändert, sodass dann auch der Anlagenbau geplant und abgerechnet worden ist. Also das war ein Prozess, der sich im Laufe von etwa 10 Jahren erst entwickeln musste. Ein Blitzumstand kam und wir hatten auch bereits in der Prognose ermittelt, dass sicherlich in den nächsten 5 bis 10 Jahren, damals Ende 1950, der Bau von größeren Brikettfabriken und auch Erweiterungen zurückgehen wird. Also braucht der Betrieb von 2.500 Menschen zusätzliche Produktion. Vom Thälmann-Kombinat haben wir Reichswerkausrüstung übernommen und alles Mögliche gemacht. Und damit kann man aber keine Produktivität in diesem Sinn steigern. Und da kam vom Volkswirtschaftsrat, damals von Erich Basel, ich weiß nicht, wer ihn kennt, die Anfrage an uns, ob wir bereit wären, für das langfristige Handelsabkommen der UdSSR 500 Universalbagger der Größe 2 Kubikmeter Löffel zu bauen. Das war natürlich was. Erstens, ich als Fördertechniker könnte zwar nicht mehr als Konstrukteur arbeiten, musste als technischer Leiter und dann als Werkleiter die Sache übernehmen. Wir haben das getan und hier möchte ich vielleicht doch noch einen Moment verweilen. Wir hatten auch Zeit, um den gesamten Betrieb zu rekonstruieren. Und zwar sowohl technisch als auch organisatorisch und logistisch natürlich. Es wurden weit über 100 Maschinen umgesetzt und neue eingesetzt. Das mit den neuen Maschinen ist ein Kapitel für sich, das kann ich nicht hier ausführen. Die gesamte Belegschaft musste dafür gewonnen werden und ist gewonnen worden. Wir haben ein Modellprojekt erarbeitet für das gesamte Werk. Außerdem haben wir eine neue Halle gebaut, die erst mit Schwarzinvestitionen, mussten erst warten, bis Ali Neumann zu uns kommt, der sich dann dafür einsetzte, dass die Hallen in den Plan kamen. Und dieses Modellprojekt wurde ausgestellt im Clubhaus des Werkes, wo jeder Werker es sich ansehen konnte und seinen Arbeitsplatz selbst mitbestimmen konnte. Riesige Diskussionen, mehrere Wochen lang, alles aufgegriffen, überprüft und all das, was möglich war, eingeordnet. Und mit dieser Rekonstruktion, jeder kann sich vorstellen, die Bauabteilung, der Betrieb hatte zwar eine, aber reichte natürlich nicht aus, um während des Betriebes, im laufenden Betrieb, fast das gesamte Werk umzustellen. Also die Rote Armee war ja in der Nähe, die brauchten Farbe und Zement und ich brauchte Arbeitskräfte, das hat gut geklappt. Nach etwa 2 Jahren wurde die Produktion 1962 aufgenommen und an die UdSSR mindestens jeden Jahr 500 Stück verkauft. Zwei Jahre später wollten die Freunde nicht nur diesen Universalbagger, sondern auch noch einen haben, der unter minus 40 bis 50 Grad arbeitet. Den haben wir dann selbst entwickelt und erprobt im hohen Norden, 150 Kilometer nördlich des Polarkreises. Ich war selbst dort, war sehr interessant. Gibt es auch harte Sachen zu trinken. Kann man hier in Mitteleuropa nicht. Über den Preis haben wir uns wochenlang gestritten. Die ersten Bagger standen schon fertig im Werk und ich war immer noch in Moskau und wollte meinen Preis durchsetzen, was dann auch über Handelsrat und über Gosplan, staatliche Plankommission in etwa gelungen ist. Also, wir haben von der ersten Stunde an Gewinn produziert. Sowohl im Inland als auch im Export. Aber wie das so ist, reichen ja die Exporte und haben ja eigentlich nie allein ausgereicht, um die DDR voll auf den Beinen stehen zu haben. Also der NSW-Export musste organisiert werden. 1964, wir hatten einen eigenen Messestand in Leipzig, 1964 und 65 kein Erfolg, nicht, gar nicht. Der Außenhandel hatte nicht die notwendigen Verbindungen und wir nun auch nicht. Wir haben entschieden, wir organisieren eine internationale Verkaufskonferenz in Zeitz. Der Außenhandel organisiert die Käufer, soweit wie es ihnen möglich ist, und wir bezahlen alles als Betrieb. 17 Länder haben wir eingeladen, selbstverständlich alle sozialistischen Länder, auch China, und damals passte ja gerade China und UdSSR nicht so richtig zusammen, wussten wir, haben wir auch organisiert, dass sie nicht unbedingt zusammentreffen. Aber dann Frankreich, Finnland, Österreich, BRD, Indonesien, Marokko und so weiter, die waren alle da, also wie gesagt 17 Betriebe zu einer Konferenz, die wir 3 Tage machten. Sie sollten erstens unseren Betrieb kennenlernen, sie sollten die Produktion kennenlernen und sie sollten die Menschen kennenlernen. Aber die Menschen selbst im Betrieb, die mussten ja auch was davon haben. Sie hatten ja das Werk komplett umgestellt und eine Serienproduktion mit organisiert. Und als Dank dafür hatten wir auch den Termin so ausgewählt, dass der 1000. Universalbagger das Band verlässt. Und dieser Termin war so abgestimmt, dass sowohl die Belegschaft ein Fest hatte, frei den ganzen Tag, vorgearbeitet, versteht sich, und die Gäste da waren. Und Gäste und Belegschaft haben wir zusammengeführt. Zu einer, natürlich haben wir den Gästen was anderes geboten, ist auch klar. Aber die Belegschaft sollte ja auch etwas davon haben. Nicht bloß Bier, Freibier und Bockwurst und so weiter. Ich hatte orientiert, wir brauchen einen Ochsen und den Ochsen müssen wir am Spieß braten. Ganz groß gab es hier noch nicht. Wurde auch organisiert. Alleine über den Ochsen kenne ich in den ganzen Vorlesung halten. Ich will es kurz machen. Als wir alle zusammen waren, unsere Patenschule war natürlich auch mit da. Und am nächsten Tag ließ die Lehrerin einen Aufsatz schreiben und ein Mädchen schrieb, wir haben dann das Ding auch ausgehangen. In der C-Mark hat ein großes Fest stattgefunden. Erst hat der Herr Kretschmann eine große Rede gehalten und anschließend wurde der Ochs am Spieß gebraten. So, ich bin dann... Naja, Kinderbund, nicht? Ich bin dann delegiert worden ins Zentralinstitut, den ersten, ich glaube wohl auch einzigen, langfristigen Lehrgang von einem halben Jahr in Ransdorf. Wollte wieder zurück in die C-Mark, bin auch wieder zurückgegangen, obwohl man mich schon nach Dresden delegiert hatte, aber ich hatte das nicht so ganz ernst genommen. Habe wieder in der C-Mark angefangen, aber nach 8 Tagen wurde ich dann von dem Zentralkomitee aufgefordert, mich nun sofort in Dresden zu melden. Der Staatssekretär wäre schon unterwegs, er will mich einweisen. Na gut, in Dresden angefangen, in der C-Mark aufgehört, neue Poliklinik, neue Kindergärten, neue Küche, neue Speiseräume. Also das war alles geschafft. Und hier ging es jetzt um 5 Hauptprobleme. Das erste war die Leitung, die kam aus den verschiedenen Betrieben. 17 Betriebe gehörten damals dazu, unter anderem als größter Betrieb DKK Scharfenstein, die Kühlmöbel produzieren. Der produzierte so viel auch von der Warenproduktion, dass jeder Ausfall, jede Stunde durch andere Betriebe, die anderen 16 Betriebe des Kombinates, gar nicht auszugleichen war. Und außerdem, ich kriegte auch nicht als Erster die Meldung. Die erste Meldung ging natürlich sofort an die Regierung und an das Zentralkomitee und die informierten mich dann, fragten mich, was ich denn nun tun wollte. War natürlich nicht so einfach. Erstens kannte ich die Firma gar nicht. Die ganze VVB kannte ich nicht. Ich musste mich überhaupt erstmal reinarbeiten in die Luft- und Kältetechnik. Das zweite Problem war, dass wir fast alle Direktoren der Kombinatsleitung aus den Betrieben hatten. Mein Vorgänger hatte die von Meißen geholt, von Apparate Bar Müller geholt, von Nemanetschka geholt, von MAB Steudels geholt. Die wollten alle wieder zurück. Nicht nur die wollten zurück, sondern die Bezirksleitung hatten mich aufgefordert, ihre guten Kader wieder zurückzugeben. Also, das Problem musste gelöst werden, ist gelöst worden. Ein drittes war, MAB Steudels stand damals durch Nichterfüllung des Planes und vor allen Dingen riesige Qualitätsprobleme so stark in der Kreide, dass ein Stabilisierungsverfahren durchgeführt werden musste, was auch geschehen ist, unter der Leitung eines Stellvertreters des Ministers und meiner Wenigkeit. Auch der Werkleiter musste ausgewechselt werden. Die Maschinenfabrik Halle war schon immer ein bestimmtes Sorgenkind und war verantwortlich für die Kältetechnik im Schiffbau. Und der Minister Zimmermann war Schiffbauer. Da kann sich jeder denken, dass der natürlich in erster Linie auf die Schiffe schaute und dass die Kältetechnik in den Schiffen funktioniert. Die funktionierte damals aber nicht immer. Also haben wir auch dort Truppen angesetzt, direkt auf der Werft, damit das in Ordnung gebracht wird. Und ein letztes Problem. Die Lufttechnik hat nicht annähernd die Leistungen bringen können, die von der DDR, insbesondere damals kam schon der R300 und die ersten Rechner in Betrieb, die mussten alle klimatisiert werden. Und da reichte die Kapazität der vorhandenen Betriebe nicht aus. 1970 wurde entschieden, und zwar innerhalb kürzester Zeit und mir mitgeteilt, dass DKK Scharfenstein und Kühlmöbelwerk Erfurt als Kühlmöbelbauer zu Monsator übergeht und die VVB Luft- und Kältetechnik, die erhält 3 neue Betriebe. Lokomotivbau Karl Marx Babelsberg mit 2.500 Menschen. Lufttechnik, Waggonbau Gotha mit 1.500 oder 1.600 Beschäftigten und die Schiffswerft Magdeburg-Rotensee. Der eine baute Lokomotiven, der andere baute Waggons beziehungsweise Straßenbahn. Und die Lokomotiven, die waren ja wegspezialisiert in die UdSSR, die Straßenbahn in die CSSR. Und von der Schiffswerft, das hat eine andere Werft übernommen. So, und die Kretschmann und sie zu, die musste jetzt umprofilieren, sind 5.000 Mann für Luft- und Kältetechnik. Die wussten nicht Bescheid und wir wussten nicht Bescheid. Und am 1.1. ging es los. Der komplizierteste, also die wir loswerden geworden sind, war ja kein Problem. Da haben sich ja andere drum gekümmert, Scharfenstein und Kühlmöbelwerk Erfurt. Aber das Karl-Marx-Werk in Babelsberg, die wollten natürlich Lokomotiven bauen und nicht Lufttechnik. Das ging gar nicht. Nun hatte ich aber ein Institut für Luft- und Kältetechnik, einen Professor, der auch sehr aktiv war und mich außerordentlich unterstützte mit seinen Leuten, hat uns geholfen und wir sind praktisch 2-3 Mal in der Woche in Babelsberg gewesen. Ja, schön ist es natürlich, wenn die Kreis- und die Bezirksleitung dahinter steht bei so einer Profilierung. War aber nicht der Fall. Bin dann zum Bruno Baum, der machte damals Wirtschaftssekretär in Potsdam, der hat mich gleich gefragt, also pass mal auf, mit deinen Kanickelstellen wollen wir nichts zu tun haben. Naja. hat eine Weile gedauert, ich habe ihn überzeugt, dass er hinter der Klimatechnik dann steht. Der Werkleiter war auch bloß besoffen, den musste ich dann auch noch ablösen, das hat noch nie gepasst. Aber es ging dann, die haben mich unterstützt, die Bezirksleitung Potsdam, und es lief an. In Gotha eine andere Situation. Die Thüringer sind von Haus aus etwas anders schon. Und außerdem haben die Flugzeuge gebaut, die haben Waggons gebaut, die haben Straßenbahnen gebaut. Also die kannten das, dass sie sich immer wieder verändern müssen. Und haben dann in die Lufttechnik Lüfter und die andere schon bereits Windräder gebaut, auch selbst entwickelt damals, und Regeneratoren. Klappte eigentlich ganz gut, auch von außen Unterstützung, Bezirks- und Kreisleitung. Bei den Schiffbauern in Magdeburg, da war es natürlich auch wieder sehr interessant. Die bauten wunderbare Schiffe, ich habe mir diese selber angesehen. Nun hörte der Schiffbau nicht am 1.1.1970 auf, sondern die haben ja noch Schiffe auf Tee liegen, beziehungsweise noch in der Produktion. Die musste ich ja mitbauen, ich musste ja Schiffe bauen. Und das erste Schiff war, die sollten jetzt Entstaubungstechnik bauen. Entstaubungstechnik. Egger sitzt ja hier. Aber damals, da haben wir die Entstaubung noch mal anders gebaut. Beziehungsweise wir gar nicht. Da war ich noch nicht Mode. Jedenfalls wollten die natürlich Schiffe bauen. Das ging aber nicht. Sie hatten aber auch kein Know-how und keine Technik und gar nicht von Entstaubung. Sie wussten gar nicht, was das ist. Da gab es aber dem Ministerium Kohle und Energie, das PKM in Leipzig. Und die hatten eine Abteilung Entstaubungstechnik. Und diese Abteilung Entstaubungstechnik, die konnten wir rauslösen. Nicht nur aus dem Ministerium, im Ministerium für Schwermaschinen- und Anlagenbau. Und nicht ins Kombinat schlechthin, sondern direkt dem Betrieb zugeordnet in Magdeburg. Im ersten Monat musste das erste Schiff raus. Kriegte noch die Meldung, geht alles in Ordnung. Das Schiff musste nämlich über Hamburg, das war nicht fertig, der Aufbau, der musste noch drauf, musste über Hamburg dann in die Warnewerft. Geht nicht, Plan kann nicht erfüllt werden, weil in der Elbe nicht genug Wasser ist. Das kann ja passieren. Da passt auf, hoffentlich ist im Februar genug. Ja, im Februar haben wir genug Wasser, kein Problem. Drei Tage vor Ultimo kriege ich die Meldung, also das Schiff kommt nicht. Ich meine, warum nicht? Ganz einfach, die Elbe ist zugefroren. Das Schiff ist eingefroren. Aha, da ist ja was ganz Neues, dass es im Februar kalt ist. Hättet ihr eigentlich wissen müssen. Naja, das ist nicht immer so, aber es ist eben diesmal so. Im März habe ich dann jede Woche zweimal kontrollieren lassen, ob das Schiff denn nun, ja, die Papiere sind da, über Hamburg kommen wir und es ist alles schon unterwegs. Und das Schiff, das trifft morgen ein, das war der 30. März. Meldung von Magdeburg, das Schiff kann nicht kommen. Das ist gekentert an der Reling. Der Lotse, der hat den Fehler gemacht, ist ein Loch im Rumpf. Die Taucher sind aber bereits unter Wasser. Naja, was soll ich machen? Ich habe einen Minister gemeldet, also das Schiff geht nicht, ist unter Wasser kaputt. Er sagt, du wirst nie ein richtiger Schiffbauer. So, die drei Betriebe hatten wir. Anstatt 5.000 wäre ich sicherlich auch mit 2.000 Mann hingekommen, hat sich dann auch so bestätigt. Denn ich kann es nur noch ganz kurz erwähnen, wir haben ja dann so viel produziert an Klimatechnik und an Kältetechnik, das muss ja nur verkauft werden. Und in der DDR war es völlig ausgeschlossen. Die Verbindung, die ich nun einmal hatte mit Gusplan und mit dem Außenhandelsunternehmen, haben mich dazu geführt, die Werkleiter zu nehmen, den Institutsdirektor nach Moskau zu fliegen, dort zwei Messungen mit zu organisieren, in Moskau und in Tiflis, und anschließend den größten Betrieb der Klimatechnik in Charkow zu besuchen, damit ich von denen Gutachten kriege, dass unsere Klimatechnik mindestens genauso gut ist und sie genug Bedarf haben, vielleicht unsere sogar noch besser ist in Baukastenform. Und siehe da, wenige Wochen später wurde das zusätzlich zum langfristigen Handelsabkommen in großen Stückzahlen, sowohl Ventilatoren als auch Klimatechnik, in den Plan aufgenommen. Unentschieden. Aber da kam eine andere Entscheidung. Das Kramalswerk in Babelsberg baut keine Klimatechnik mehr, nach 5 Jahren. sondern jetzt Trane. Für den Berger in Babelsberg habe ich ja volles Verständnis. Also, Klimatechnik wieder raus, Klimatechnik nach MAB Steudes, der sich stabilisiert hatte, ein Teil in der Maschinenfabrik Halle. Weitere 5 oder 6 Jahre später, mit dem Minister Kersten, der damals Minister war, haben wir noch die Planeröffnung gemacht in Gotha am 1. Januar. Und der Minister hat gesprochen, wie das ist, und gedankt und alles Gute weitergewünscht und dies und jene neue Entwicklung noch aufzunehmen. Und 14 Tage später kriege ich die Nachricht, Gotha ist sofort frei zu machen. Die müssen die Chassis für die Wartburg übernehmen. Die werden angegliedert an Eisenach. Und die gesamte Produktion muss raus. Und zwar innerhalb eines halben Jahres. Die Gotha waren so clever, die haben viel vorgearbeitet haben und so weiter. Aber in Berlin, und da war ja erstmal, die hatte sich ja auf was ganz anderes eingestellt. Die haben Investitionen gemacht für Klimatechnik. Da war ich leider das hier, da hat er schon organisiert. Der musste seine Klimatechnik wieder loswerden an der Maschinenfabrik Halle und auch an MAB Steudes und musste Ventilatorenproduktion, die ja im Handelsabkommen enthalten waren. Das war ja genauso mit der Klimatechnik von Babelsberg. Die musste ja produziert werden, die können uns ja nicht hinstellen, die Verträge nicht zu erfüllen. Gingen. Also das haben wir auch gemacht. So, und da war dann Mitte des Jahres 1982, da gab es keine Ventilatoren mehr in der DDR. Und sie werden gebraucht im Gesellschaftsbau, im Wohnungsbau, in der Industrie. Also überall hunderte von Ventilatoren, tausende von Ventilatoren haben wir pro Monat gebaut. Und es gab nur noch auf dem Lager 7 Stück. Und der Minister Kersten, der dann Minister war, der hat mir einen Befehl erteilt, weil er wusste, dass ich zweimal abgelehnt hatte, nach Berlin zu kommen, ein Vierteljahr nach Berlin zu kommen, beim Wolfgang Rauchfuß in die Beratung zur materiellen Versorgung der Volkswirtschaft teilzunehmen. Und da waren natürlich alle fragten nach Ventilatoren und der Kretschmer saß ja mit am Tisch, der Schuldige quasi. Und am Jahresende haben wir alle erfüllen können. Aber verteilbar, es hat ja jeder jeden Ventilator genommen, ob er brauchte oder nicht, ist ja klar. Auch die Entscheidung war nicht so einfach. So, also das lief auch. Eine solche Verkaufskonferenz, wie ich sie in der C-Mark machen konnte mit meinen Leuten, ging natürlich zu diesem Zeitpunkt, 20 Jahre später, überhaupt nicht mehr. Aber NSW ist verbundbar machen. Also hier ging die ganze Geschichte nur noch über die Betriebe, Außenhandel, Technokommerz und mit Erfolg, mit Misserfolg. Manches hat auch nicht funktioniert, aber eins hat gut funktioniert. Dass wir den ganzen Iran mit Blockeisanlagen, hier kennen wir alle noch aus unserer Jugendzeit, wo sie durch die Straßen gefahren sind mit dem Pferdewagen und Blockeis verkauft haben. Diese Blockeisanlagen, alle Blockeisanlagen, die der Iran gekauft hat, die stammen aus der Nemanetschka. Also aus der DDR. Und jedes Jahr etwa 50 Stück komplette Anlagen. Dann waren wir auch im Iran und in Österreich und Festalpine, überall. Und vor allen Dingen haben wir auch von unserem Minister Reichel, der sich immer sehr darüber ärgerte, aber er konnte es auch nicht ändern, Entstaubungstechnik, auch Komponenten der Entstaubungstechnik in die BRD verkauft. Die brauchten das auch. Klimatechnik brauchten die nicht. Die hatten wir und hatten sie selber genug. Und der NSW-Exportplan muss hier erfüllt werden, außerdem stand er auch bei mir unter anderem mit in der Kategorie des variablen Gehaltsfonds. Also wurde auch die Entstaubungstechnik an die BRD verkauft. Am besten lässt sich an, wenn wir das Know-how, was wir uns erarbeitet haben, und zwar im Institut für Luft- und Kältetechnik, oder das Kombinat, würde ich gleich mal noch sagen. Wir haben da erst rum experimentiert mit Dresdner Betrieben, aber die brachten alle nicht die notwendige Kraft mit. Am Ende, seit 1972, Die ist unser Kombinat, unser Stammbetrieb für Forschung und Technik. Und die Forschung bildete das Institut mit rund 600 Wissenschaftlern und Technikern. Und die anderen 200 bis 250 waren für die Rationalisierung, die Planung und Leitung der Rationalisierung, als auch der Investitionstätigkeit gedacht und vorgesehen. Wir haben auch so gearbeitet. Alle in Dresden den Platz gehabt. Das Institut selbst hat praktisch federführend die Entwicklung des Kombinates maßgeblich beeinflusst, indem sie das Baukastensystem für die Klimatechnik und nicht nur für die Klimatechnik, sondern auch für die Kältetechnik entworfen haben und dazu praktisch das ILGA-Baukastensystem mit Berechnungen, was dann im Gesamtkombinat angewandt worden ist, aufgebaut. Und so war es überhaupt nur möglich, die schnelle Disposition und Veränderung im Kombinat in den Betrieben durchzuführen, denn sonst wäre das ein Chaos gewesen. Und eine zweite Sache haben wir gemacht. Der Ewald Lindner war damals Molekularzerstäubung Meißen, so hieß der Betrieb. Ein Betrieb von 400 Mann. Die produzierten hier Zerstäubungseinrichtungen für Blut, Milch und so weiter. Und das wurde in die CSSR spezialisiert. Und wir haben den gesamten Betrieb genommen, obwohl sie keine Ahnung hatten, aber das haben wir verschafft durch die Technische Universität, Ingenieure eingestellt, haben wir zu einem Rationalisierungsbetrieb des Kombinates gemacht. Und wenn wir den nicht gehabt hätten in den ganzen Jahren, die Taktstraßen ausgefertigt haben in LTA Dresden, eine Volltaktstraße für die Herstellung von eckigen Kanälen, als auch von Filtern für Luftfiltertechnik Würzen, als auch für MAB Schgeulitz, die Luftkissen-Transportanlage und andere Rationalisierungsmittel mehr, und zwar mikroelektronisch gesteuert, eingerichtet. Alles selber gebaut, leider. Wir hätten manches billiger haben können, kriegten aber nicht, sondern haben es über unseren Rationalisierungsbetrieb. Also quasi die beiden technischen Säulen des Kombinates, wobei nicht ausgeschlossen ist, sondern im Gegenteil sogar noch ausgebaut wurde, die Entwicklungsabteilung und Konstruktionsabteilung in den Betrieben, als auch die Rationalisierungsabteilung. Und diese beiden Betriebe im Auftrage der Betriebe praktisch ihre Leistungen vollbracht haben. Ich möchte abschließend, was das Institut anbelangt, die Meinung von Professor Dr. Steimle von der Universität Essen. Er hat an den Institutsdirektor und an mich Folgendes geschrieben als Ausdrucksweise. Wenn im Zusammenhang mit der deutschen Einheit diese wertvolle Einrichtung verloren gehen würde oder sich in Einzelteile auflöst, wäre dies ein nicht wieder gut zu machender Verlust für ganz Deutschland, da bei uns keinerlei derartiger Einrichtungen auf dem Gebiet der Kälte- und Klimatechnik besteht. Das Institut besteht heute noch, etwas kleiner, versteht sich, als gemeinnütziges Verein, aber sie leisten auch heute noch durch ihre Vielfalt der Wissenschaften, die dort konzentriert sind, nämlich der chemischen Wissenschaften, der physikalischen Wissenschaften, der technischen Wissenschaften, der Design, also der Designwissenschaften, sodass diese Verflechtung auch heute noch vom Institut besteht. Das war ein sehr bedeutungsvoller und entscheidender Unterpfand für die Entwicklung des Kombinates. Nun ich muss unbedingt noch ein Kapitel erwähnen, die Entwicklung der Qualität. 20 Jahre haben wir gebraucht, um in allen Betrieben des Kombinates sie zu Betrieben der ausgezeichneten Qualitätsarbeit zu führen. Und 1989, selbst als Kombinat, und zwar als einziges Kombinat des Schwermaschinen- und Anlagenbau, und soweit wie ich informiert bin, in der DDR waren es insgesamt wohl 5 Kombinate, die diesen Titel trugen. Im Schwermaschinenbau war es das Kombinat Luft- und Kältetechnik. Und außerdem wurde auch der Designerpreis noch 1989 einem Kollektiv des Betriebes verliehen. Diese Vision, mal Serien zu produzieren, mit hoher Produktivität zu produzieren, ist, wenn man so will, in fast allen Betrieben des Kombinates eingeflossen und erfüllt. Vieles hätte billiger und einfacher sein können, wenn nicht diese vielen Umstellungen und Rekonstruktionen notwendig gewesen wären. Das hat natürlich Produktivitätsverluste mit sich gebracht. Das ist ganz klar. Aber am Ende muss ich auch sagen, und das gilt ja nur für mich persönlich, es gab nicht nur Erfolge, es gab natürlich auch Rückschläge. Ich muss hier zumindest eins noch erwähnen, die Landwirtschaft. Die haben ja nun Riesenställe gebaut mit über 10.000 Rindviechern und Schweinemastanlagen und Kälberaufzugsanlagen und so weiter. Und dafür die Lufttechnik einzubringen, wäre notwendig gewesen, die Kanäle aus verzinktem Stahlblech, so war das üblich. Das verzinkte Stahlblech hält aber nicht eine Ewigkeit, nämlich durch die Ausdünstung der Tiere verrotten die dann trotzdem, trotz des Verzinken. Außerdem bekamen wir gar nicht diese hunderte von Tonnen verzinkten Waldstahl, war gar nicht bilanziert. Also hat sich das Institut was einfallen lassen, aus einer Klebmasse und Papier, Papierrohre herzustellen für die Belüftung der Ställe. Die, und zwar einmal die SL-Geräte, also die Stalllüftungsgeräte, die außerhalb des Stalles hingen, und dann die Lüftungskanäle. Was außerhalb des Stalles war, ging in Ordnung, aber die Rohre, die sind zwar auch vom Institut, von den Technikern, Wissenschaftlern montiert worden in den Ställen, also funktioniert, wurde Nationalpreis eingereicht, wurde auch ausgezeichnet mit dem Nationalpreis. Dann fielen die runter. Dann haben es nämlich nicht mehr die Ingenieure gemacht, sondern die Monteure, die vorher Kanäle bauten in Stahl. Naja, nun kriegten die Papierrohre, nun haben die erstmal draußen gelegen, bei Wind und Wetter. Die waren zwar isoliert an den Schnittstellen. Und wie gut, weiß ich nicht, ich habe es nicht alles kontrollieren können. Ist ja nicht möglich. Jedenfalls waren die eingebaut und es dauerte eben keine 15 Jahre, sondern es ging schneller. Da fielen die Papiere runter. Denn an den Schnittstellen war das eben doch nicht so gründlich, wie das eben ein Techniker, wenn er sein neu entwickeltes Produkt vorstellen will, eben macht. Das ist nicht gelungen. Ja, nur Minister für Landwirtschaft und unser Minister und Ministerpräsident, alle haben es gewusst. Und der Kretschmer muss nun jetzt hier erstmal zum Kali, und da haben sich alle möglichen beschäftigt, einschließlich des Generalstaatsanwaltes. Hat natürlich auch ein Disziplinarverfahren gekriegt, das ist klar. Ich habe es zur Kenntnis genommen. Der Nationalpreis war ja schon vergeben. Ich war aber gar nicht dabei. Also hat auch dann der Generalstaatsanwalt festgestellt. Also die Sache wurde eingestellt. Ich will nur sagen, es gab eben auch Dinge, die, naja, aus dem Übereifer oder Übereifer und das unbedingte Unabhängigsein von dem westlichen Ausland. Ich habe es noch gar nicht erwähnt. Wir haben eine Arbeitsgruppe gehabt, die fast hundertprozentig, bis auf ein einziges Stück, NSW-unabhängig waren. Das waren die Danfoss-Regelgeräte für die Kältetechnik. Die hat unsere Industrie und wir selber auch nicht hingebracht. So, ich habe meine Zeit abgearbeitet. Also, ich stelle fest am Ende, Fehlentscheidungen und Rückschläge in der Wirtschaft gibt es überall. Ob beim Aufbau einer sozialistischen Gesellschaftsordnung oder in der kapitalistischen. Von wegen marode Gesellschaft in der DDR, die es besser wissen wollen als wir. Hatten und haben doch nur das Ziel, uns politisch zu verteufeln und die in der Regel ernst genommene Konkurrenz, nämlich wir als Konkurrenz, der Industrie der DDR weitgehend zu liquidieren. Das ist ihnen ja noch auch gelungen. Nachtrag Ich hatte es vorhin nur angedeutet. Die DDR hat für die Olympischen Winterspiele 1988 die Bob- und Rennradelbahn in Calgary als Ilka Group gebaut. Und zwar gehörte zu der Ilka Group das Außenhandelsunternehmen Technocommerce, ein Bauunternehmen von Kanada und wir von Luft- und Kältetechnik zusammen mit dem Institut für Sportbauten Leipzig. Wir waren der Anbieter für eine solche Bob- und Rennrodelbahn. Wir hatten sie ja schon in Altenberg gebaut, wir hatten sie in Oberhof gebaut, also die Leute wussten, wie das geht. Es gab aber noch zwei andere Anbieter. Einmal Teile in Frankreich und noch eine Firma in der Bundesrepublik. Eine kanadische Delegation kam nach Europa, begleitet von den Spezialisten und auch vom Olympischen Komitee von Alberta bzw. Kanada, in der Provinz Alberta, haben alle drei Konsortien aufgesucht, auch unter anderem bei uns, natürlich, wie man das so macht, haben sich unsere Gäste sehr gefreut über unsere Bereitschaft, nur das zu tun, also das Know-how zu liefern im Wesentlichen und selber natürlich mit ihren eigenen Leistungen zu bauen. Aber wir sollten die Verantwortung übernehmen und auch das Einfahren der Bahn und das Beeisen der Bahn, einverstanden. Im Nachhinein haben wir erfahren, dass die westdeutsche Firma ganz schlecht über uns gesprochen hat. Ihr werdet doch nicht etwa von der DDR die Bahn euch bauen lassen. Haben wir dann im Nachgang von der Baufirma in Kanada erfahren, die dann doch mit uns den Vertrag gemacht haben. Ich will jetzt bloß zum Schluss noch die Meinung des Olympischen Komitees vortragen, ausschnittsweise. Nie zuvor hätte er eine bessere Organisation, und zwar ist das der Chef von FIBT gewesen. Nie zuvor hätte er eine bessere Organisation, Kommunikation und Ausführung von einem solchen Objekt erlebt. Und nach dem Start des Olympischen Viererbobrennen, wo die Temperatur auf plus 17 Grad anstieg, feststellte, dass keine Bahn der Welt unter diesen Bedingungen Wettkämpfe ermöglicht hätte. Also es geht doch.
Vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank für diesen ausgesprochen unterhaltsamen und aufschlussreichen Vortrag. Eine Geschichte haben Sie noch nicht erzählt, aber die mit dem stellvertretenden Minister. Aber jetzt hören wir erstmal Jörg Rösler und dann machen wir die Runde und da können Sie sie vielleicht ja noch einflechten.
Ja, ganz kurz so mal eingebettet. Diese VVB hat dann also voll mitgemacht oder musste mitmachen, die Außenwirtschaftspolitik der DDR. Als die DDR anfing, hatte der Bund der innerdeutschen Teilung, war der Außenhandel meist mit Westdeutschland, aber auch mit einer Vorkriegszeitverbindung mit Westeuropa und es war der Kalte Krieg und der wurde umgemünzt in einen Wirtschaftskrieg und es wurde immer versucht, durch Nadelstiche, durch Kündigungen und durch Nichtaufnahmen die DDR-Wirtschaft zu schwächen, mit dem Umgang klappen die zusammen. Und dadurch gab es bei der Führung natürlich eine Abneigung. Wie wurde ich schon gesagt, unbedingt unabhängig sein kam als Ergebnis dieser Politik zustande. Ja. Heinrich Rau war erst Plankommission Außenhandelsminister. Er hatte also mit diesem Vorurteil sehr stark zu kämpfen. Dann kommt der C-Mark-Zeit. In die Zeit, wo das Umdenken kommt. Der Höhepunkt dieses unabhängig sein Wollens war 1961, 61.
Richtig.
Das hieß dann, wir orientieren uns ganz aus und machen Störfreimachung. Ja, weil es einen, und die gab es, weil es einen Versuch gegeben hat, der Bundesrepublik die Interzonenhandel, damit das den Hauptwesthandel überhaupt zu liquidieren. Und das war also Störfreimachung, war sozusagen die Reaktion drauf und wurde natürlich dann überhöht. Ich kann mich noch erinnern, Student, Ostniveau ist Weltniveau und den Westen brauchen wir nicht. Mit der Wirtschaftsreform, hier wurde das Jahr 1964 genannt, nicht, kommt natürlich die Einsicht, wir, heute würde man sagen, man muss anders, kann ich sich nicht von der Globalisierung ausschließen, und Leute sagen, wir brauchen die Erkenntnisse, Technik und so weiter des Westens, und wir müssen in der Lage sein, dem Westen dafür was zu bieten. Verschuldung war damals so schon generell noch nicht so möglich. Also man musste, wenn man was haben wollte, das auch liefern können, und da ist ja hier drüber einiges gesagt worden, ist erzählt worden, wie das möglich wurde. Ja, das ich möchte ich als, ganz kurz als Hintergrund sehen, also diese VVB sehr deutlich gespürt hat, den Wandel und für die Eingliederung in die Weltwirtschaft und natürlich auch die Folge Anlass nur zu Calgary, der Ort war falsch. Nicht? Und dadurch kamen die 17 zusammen, also ich kann mich erinnern, die Auswahl des Ortes. Calgary, das ist der die Winterspiele, ne?
Ach so, ja. Der Ort mit
dem Zertifikat-Plus, ja. Gemauschelt worden und dank DDR ist an diesem Teil das Ding aufgegangen, trotzdem, ja. Es gab ein entsetzliches, in Kanada später, ich habe da gearbeitet, über Calgary. Ja, gut, dankeschön.
Ja, dankeschön. Wollen wir gleich die Debatte anschließen? Roberta, wollen Sie?
Ich wollte mit Folgendes fragen. Mir ist aufgefallen, dass Sie ja lange Zeit in der VVB waren und irgendwann, vielleicht 1980 oder dann, ich weiß nicht wann, das Kombinat dann gegründet wurde.
70.
Erste Welle, ne?
Ja, erste Welle.
Dass das dann Kombinat war. Und Sie erwähnen vorhin, also, als Sie in der C-Mark waren, dass Sie viel Zeit hatten, auch einige Ideen umzusetzen und so weiter. Das war ja alles noch, also vor der Kombinatszeit. Welchen Unterschied würden Sie denn meinen, jetzt mal aus Ihrer Sicht für die Leitungstätigkeit, zwischen dieser VVB und der Kombinat?
Ja, also erstmal ist was ganz anderes, wenn man einen Betrieb leitet. Ein großer Betrieb, 2.500 Menschen ist ja schon was. Und man kommt dann in eine VVB, das ist ein Verwaltungsapparat. Und ich bin eigentlich ein Betriebsmensch, ich musste Öl und Stahl riechen. Ja, wenn auch nicht immer, aber doch hin und wieder. So sage ich immer, also ich muss auch dort, wo die Arbeit pulsiert, wo die Menschen sind, dort muss ich sein. In der VVB ist das schon der abgehoben. Mit der Kombinatsbildung haben wir das am 01.01.1970, war auch festgelegt, auch der Minister war in Dresden und hat die Eröffnung gehalten, mit LTA Dresden versucht, LTA Dresden, ein anlagenbauender Betrieb, der 3% der Warenproduktion des Kombinates brachte. Damit kann man natürlich den Kombinat leiten und schon gleich gar nicht erfüllen. Aber andere größere Betriebe hatten wir nicht in Dresden. Also haben wir damit angefangen. Der Minister Zimmermann hat sich dann von mir innerhalb eines Jahres überzeugen lassen, das geht nicht. Muss alles wieder selbstständig werden. Mache das so, wie du am besten hältst. Und ich habe es so getan und habe gesagt, wir nehmen jetzt nur das Institut. Fallen die Technik richtig aus. Institut stellen wir neue Leute ein. Wir hatten dort immerhin fast 40 Doktoren. Haben auch vieles andere noch gemacht. Und gehen über diese Tür, wo wir die leitungsmäßige Beherrschung von Wissenschaft und Technik und Organisation der Produktion in der Hand halten können. Natürlich über die Werkleiter, die juristisch selbstständige Personen waren und die auch die Verantwortung für die Erfüllung des Planes in ihrem Betrieb tragen. Das musste natürlich, das wurde auch immer wieder durch regelmäßige Beratungen, wo wir auch die Qualität beraten haben, deutlich gemacht. Denn als Generaldirektor, ob nun bei VVB oder Kombinat, wenn man nicht eben in Ernst-Thälmann-Kombinat beziehungsweise Ernst-Thälmann-Weich hinter sich stehen hat, die eben das ZAB Dessau, der zwar auch nicht klein ist, aber nicht annähernd ans Thema Kommunal herankommt, die kann man schon verkraften als Generaldirektor und Werkdirektor vom Thälmann-Kombinat. Aber Luft- und Kältetechnik mit so viel Betrieben in 7 Bezirken und noch mehr Kreisleitungen, die alle auch gehört und betreut und befürwortet wissen wollen, geht das nicht. So, und deswegen ist der Unterschied zwischen einer Kombinatsleitung mit einem Stammbetrieb als Forschung und Technik eine machbare Größe, so wie wir es bis 1990 praktiziert haben. Eine andere machbare Größe ist, wenn ein großer Betrieb die Rolle des Stammbetriebes übernimmt und natürlich auch die notwendige Tragkraft in der Planung und Produktion mit sich bringt und die Planerfüllung bestimmend und für die Planerfüllung bestimmend sind, dann kann das natürlich auch ein solcher Betrieb als Stammbetrieb sein, der dann ein paar Kleine noch als Anhängsel hat. Oder? Ihr versteht mich richtig. Also das sind die beiden möglichen. Es ist aber trotzdem etwas anderes. Es ist immer etwas ausgehobener schon. Noch ausheben, mehr wollte ich nicht. Weder an der Plankommission noch beim Minister.
Wie für solche Fälle mit diesem Institut sozusagen als quasi Stammbetrieb gab es denn überhaupt?
Das war außergewöhnlich, ne?
Ja, das hatte sich aber schon 1953 gebildet von einem Hochschulprofessor in Dresden. Der hatte das damals, war noch kleiner, als Institut für Luft- und Kältetechnik gegründet und das hat sich dann ausgebaut bis auf, wie gesagt, 600 Personen.
Haben ja, aber andere Betriebe, andere Kombinate waren noch kein, wahrscheinlich überhaupt kein Zoo-Institut, oder?
Naja, der Schiffbau hatte auch ein Institut für, ja, ja. Und der Schienenfahrzeugbau hatte auch ein Institut.
Ja, aber nicht als Stammbetrieb, oder?
Nee, das ist ja jedem selbst überlassen. Also man hat es mir überlassen. Es war die einzige Potenz, die überhaupt, mit der man leiten konnte. Und zwar wissenschaftlich, technisch leiten konnte. Produktionsmäßig sowieso nicht.
Das heißt, es ist Ihre Entscheidung gewesen, das Institut zum Stammbetrieb zu machen?
Der Minister hat dem zugestimmt.
Schon ausgefallen, ne? Also das haben wir noch nie gehört, ne?
Ja,
nee, dass das Institut der Stammbetrieb. Das war aber ihre Schwerpunktsetzung, also sozusagen die Wissenschaft zum Zentrum zu machen
und
von da ausgehend dann
den
Betrieb zu leiten. Ah, okay.
Ja,
interessant.
Ja. Hm. Nein, der Minister hat das eingesehen, dass das nicht geht bei Luft- und Kältetechnik.
Er war ja
sehr realistisch, muss ich sagen.
Okay.
Aber auch sehr konsequent, wenn es darum ging, dass er einen Stellvertreter haben wollte.
Ich habe noch 2 Fragen. Und zwar die eine ist, wieso sind denn die Betriebe Waggonbau und Schiffsbau zur Luft- und Kältetechnik geschlagen worden und nicht zu den entsprechenden Kombinaten? Waggonbau haben wir ja, hätte ja auch zu Herrn Jank, ne, kommen können und Schiffbau zur Werft in Rostock. Hatte das mit einem prognostizierten Bedarf zu tun der Weltwirtschaft, dass man sagt, in den nächsten Jahren wird Luft- und Kältetechnik wie verrückt gebraucht, Ventilatoren oder was weiß ich nicht. War das also sozusagen eine wirtschaftlich strategische Entscheidung, die zu Ihnen zu bringen und damit eine Umprofilierung zu erzeugen, das ist das eine. Und das zweite ist, Sie haben im Nebensatz gesagt, dass Sie, dass die 5000, insgesamt diese 3 Betriebe, 1000 Beschäftigte hatten, dass aber 2000 gereicht hätten und sie das auch auf 2000 die Beschäftigten rationalisiert haben.
Ja.
Das ist tatsächlich so. Letzten, haben sie denn die, wo sind die anderen 3000?
Haben sie gleich zum letzten, 1990 hatten wir noch knapp 20.000 Beschäftigte. Und 1970 mit diesen 3 Betrieben hatten wir 25.000.
Ja. Das heißt, Sie haben 5.000 rationalisiert.
So ist es. Und von ehemals knapp 1 Milliarde Produktion hatten wir dann 2,5 Milliarden Produktion. Also das kann man natürlich auch durch Rationalisierung und geschickter Kooperation und so weiter machen, natürlich. Mhm.
Aber die erste Frage, wie war die nochmal?
Ob das eine wirtschaftsstrategische so, Entscheidung ja. war, die umzuprofilieren, diese drei Werke?
Also das möchte ich auch gerne wissen. Man hat es mir nicht gesagt. Ich kann es nur vermuten.
Kann man den Minister fragen oder die staatliche Plankommission? Wie kann man dazu fragen?
Ich kann es nur vermuten. Also erstens, durch die Spezialisierung im RGW wurden diese Betriebe frei. Punkt 1. Das
müsste Herr
Lepke jetzt eigentlich schon. Wissen Sie nicht? Die Luft- und Kältetechnik hat vor meiner Zeit, also vor 1968, weil ein Mangel an Lüftungstechnik bestand, ein lufttechnisches Dokument erarbeitet. Und in diesem wird nachgewiesen, dass für das nächste Jahrzehnt die vorhandene Kapazität des Kombinates oder der Betriebe der VVB nicht ausreichen. Ob das so bekannt war an der Zentrale, ich weiß es nicht. Aber ich könnte es vermuten. Und da auf der einen Seite man nicht gleich wusste, was man mit den drei Betrieben machen sollte, und auf der anderen Seite hat einer geschrien, der Kapazität braucht, hat man ja gesagt, nun mach doch das so, gib dem Kretschmer hier die drei Betriebe.
Aber das würde ich jetzt gerne sagen.
Ich weiß es nicht, ich kann mir nichts anderes, vielleicht sagt mir einer was anderes, dann glaube ich das auch.
Aber das ist doch eine Frage an Planungsprozesse, oder sehe ich jetzt irgendwas falsch? Herr Jack, wenn da so ein Waggonwerk ist, könnte man es dazu sagen, warum haben Sie sich da nicht gemeldet und gesagt, das wollen wir haben?
Also erstens hätten wir als Waggonbauer gerne Gotha behalten. Gotha ist einzig und allein eine Folgeerscheinung des RGW-Beschlusses, dass die Straßenbahnen konzentriert in der Schlesischen gebaut wurden. Und damit war Gotha als spezialisierter Betrieb für Straßenbahnen sein Produktionsfeld los.
Das war der Punkt.
Die zweite Geschichte, generell, haben alle, ich habe genau die Entwicklung wie Günter Kretschmer, und schwärme heute noch von meiner Betriebsdirektorenzeit, die auch meine Lehrjahre und Erfolgsjahre waren. Und muss dann sagen, der Generaldirektor, der ist dann so ein bisschen schon Administrator und so ein bisschen schon höhere Gewalt. Also die wirklich innere Befriedigung, die hast du als Betriebsdirektor. Aber mit einem Nachteil in der DDR. In der Welt, in der kapitalistischen Welt, in der Marktwirtschaft, werden ständig Betriebe umprofiliert als Folge der Marktsituation. Aus Wissenschaft und Technik Zweige, die ganz neu entstehen. Entstauungstechnik ist zum Beispiel auch eine Folge Wissenschaft und Technik gewesen. Die gab es früher nicht so. Da haben wir eben bei den Brikettpressen, genau, ist bei den Braunkohlekraftwerken. Und dann kam die Mikroelektronik. Wir brauchten entstaufte Produktionsstätten oder brauchten fast keimfreie Produktionsstätten. Also zum einen die Wissenschaft und Technik, zum anderen, was wird auf dem Markt gebraucht? Bei uns war aber immer die überirdische Kraft, wir haben Bedarf, zuerst der DDR und dann wegen der Auslandsbilanz zu decken. Die höhere Gewalt war immer die Plankommission. Ich konnte auch als Betriebsdirektor, ich habe illegal jedes Jahr eine Handvoll Waggons dem Verkehrsminister, die baut, die blieben unsere, die waren deklariert als Forschungs- und Entwicklungswaggons, damit er wenigstens eine Handvoll Waggons abkriegte, weil sie 100% in Export gingen. Und der Waggon war, der Schienenfahrzeugbau war hochgradig durch Export Sowjetunion und durch Export China für die Auslandsbilanz der DDR. Entscheidend. Ich muss sagen, wir haben damals als Waggonbauer mehr Exporte nach China geliefert, als bis vor 3 Jahren die gesamte neue Bundesrepublik im Wert. Also das muss man sich mal überlegen. Damit war also der Export der DDR zu China eine Auslandsbilanzfrage. Ich hätte also als Betriebsdirektor nie, wenn ich entdeckt hätte, das und das Produkt ist interessant, das erfinde ich jetzt und das baue ich. Diese Freiheit hatten wir letztlich nicht. Da gab es immer oben drüber, wir planen, wir bilanzieren. Ich stehe auch heute noch zu einem Anteilplan. Auch ein marktwirtschaftlicher Betrieb muss anteilig planen. Das mit dem Bilanzieren, ich weiß gar nicht, ob das alle so verstehen, die nicht in der Wirtschaft gelebt haben. Bilanz heißt, ich alles, was ich produziere, wird mit Bilanzanteil, mit Bezugsschein, wäre die richtige Übersetzung für Bilanzanteil, mit Bezugsscheinen verteilt. Gegenstück zu dem AGB, Balkanka, Bulgarien war spezialisiert für Gabestaplanen. Die Bulgaren kamen bis 1990, bis zum Schluss, mit ihren Gabestaplanen. Die haben riesige Stückzahlen produziert, zum Teil in schlechter Qualität, aber nicht bedarfsdeckend. Deswegen haben wir VTA Leipzig eine Großserie Gabestapler mit den ganzen Jahren genau genommen gegen AGB-Beschlüsse. Für mich war es als Betriebswirter vor der Adi-Golge Ware. Alles, unser Hauptproblem war ja immer, hat Günter Kretschmer hier weggelassen, aber für alle Schwermaschinenbauer, im Besonderen für alle Anlagenbauer. Ein Balkon ist doch sowas wie eine Anlage. Wenn ein Gepäcknetz fehlt, kann ich den Balkon nicht ausliefern. Wenn ein Lämpchen fehlt, kann ich den Balkon nicht ausliefern. Aber die materielltechnische Sicherung, die Verflechtung, die stand ja auf dem Kopf. In der Marktwirtschaft biete ich als Produzent den Markt an. In der DDR war es umgekehrt. Ich suchte vor allen Dingen, wenn ich ein großes Produkt hatte, ein komplexes Produkt hatte, mit vielen, vielen Zulieferungen, oder wenn ich Anlagenbauer war mit vielen Zulieferungen, hatte ich überall materielltechnische Probleme. Generaldirektoren, Betriebsdirektoren haben 30-40% der Zeit vermehrt, verbraucht, verplempert, indem sie sich mit ihren Amtsbrüdern geschlagen und zum Schluss wieder verbrüdert haben, um sich materielltechnisch abzusichern. Komme ich auf die Gabelstapler. Gabelstapler waren eine goldene Ware. Immer wenn ich irgendetwas und durch die Plankommission bilanziert. Aber dann war ich als Fachkraft selber als Bilanzorgan. Ich kriegte Vorgaben, wer alles abzudecken ist. Alles, was mit staatlicher Sicherheit, NVA, Staatssicherheit, Polizei, Feuerwehr zusammenhängt, hatte privat, da konnte ich nicht mitreden, das hatte ich nur zu erfüllen. Alles andere hatte ich im Prinzip auch zu erfüllen. Aber wir haben jedes Jahr 3, 5, 8% unerlaubt zusätzlich produziert, die nicht erschienen. Und das war unser Austausch. Wenn ich
das war der Marktanteil sozusagen, der Freieinteil.
Von der Markt. Hat er gesagt, ich brauche die und die Gabestapler. Und sofort waren wir uns einig. Und so hat
Naturalienmarkt war das.
Günter Mittag hat mal gesagt, wenn die Generaldirektoren mit Betriebsdirektoren nicht untereinander auf Gegenplan und Bilanz so zusammenarbeiten würden, wäre die Wirtschaft nicht mehr.
Das war im Prinzip was legitimierter Markt. Alle machen, alle müssen vor dem Markt.
Das Schlimmste kam mal zweifelsweise. Alle, die irgendwie mal in einer Produktionsstätte waren, stellt euch mal vor, da baust du Lokomotiven. Im Prinzip mit dem Vorschlaghammer, mit Lärm und Krach. Und dann sollst du Feinblechnerarbeiten machen in der Klimatechnik. Der Betrieb war auf den Kopf gestellt. Die Betriebe, die haben zum Teil kurz vor dem Streik gestanden. Und nachdem das gerade mit der Klimatechnik lief, da war bei TACA fehlende Kapazität für nun wieder neu, ging ja auch über die Jahre immer mal hoch, mal runter, mit Braunkohle und Tagebauen. Also musste Georgi Dimitrov Magdeburg freigemacht werden für Tagebaugeräte oder für nur Tagebaugeräte. Die haben vorher Tagebaugeräte gebaut, hatten die Kahne eingeweiht. Das siebte Jahr Autodrehkrane. Vom Anlagenproduzenten Tagebau zu dem Serienerzeugnis auf dem Markt Autokran, wo du jeden Kran auf dem Markt betreuen musst. Und nun ging der wieder nach Karl-Marx-Badenberg. Als Groß kriegte das Karl-Marx-Badenberg in Karl-Marx-Orden und einen Haufen Prämie und einen Haufen Auszeichnung. Aber wirtschaftlich wurde es nicht gerechtfertigt.
Dankeschön, Herr Jack. Herr Trussel.
Nur ganz kurz ist das Wichtigste gesagt. Also es gab in der DDR einen Forschungsrat und es gab ein Ministerium für Wissenschaft und Technik und die Plankommission, muss ich hier auch mal nennen. Diese drei, auch in Verbindung mit den Ministerien, die haben natürlich permanent versucht, ausgehend von den erkennbaren Linien Wissenschaft und Technik, wie sie sich weltweit entwickeln, konkrete Schlussfolgerungen für die Wirtschaft der DDR abzuleiten. Welche Haupterzeugnisse werden in 5 oder 10 oder 15 Jahren gehen? Wie müssen wir uns darauf einstellen und so weiter und so fort? Also diese Arbeit ist gemacht worden, sie ist auch permanent gemacht worden. Es sind Erkenntnisse neu dazugekommen, vieles ist wieder verworfen worden, vieles ist versucht worden und wieder sein gelassen worden. Es gab dann, diese Dinge wurden auch versucht mit dem RDW zu verknüpfen. Darum wurde ja gesagt, dass ja vieles spezialisiert wurde, teilweise auch zugunsten der DDR. Ein Riesenfakt, den man eigentlich heute kaum noch in seiner Dimension einschätzen kann, war das NSW. Die DDR wurde mehr und mehr vom NSW abhängig. Das war eine verteufelte Geschichte, die uns ja bis an den, oftmals an die Existenz gebracht hat. Und wir waren im NSW nicht so stark, wie mancher denkt. Wir waren schwach, wir waren ihren Attacken ausgesetzt und die DDR hat natürlich versucht, auf NSW Möglichkeiten ganz schnell zu reagieren. Klane wurde genannt. Plötzlich wurden weltweit auch im NSW oder in Entwicklungsländern gab es eine Riesennachfrage nach Kranen. Also wurde profiliert, dass wir schnell Krane bauen und anderswo was weggelassen. Es gab einen Riesenbedarf nach Landmaschinen, auch in den Entwicklungsländern. Es hat mietige, niedrigen Getriebe und Kupplung für die Traktoren aus Schönebeck gegeben und für die schönen Wäldwäscher. Also das waren alles Dinge, die schnell entschieden werden müssen. Und dann natürlich in den 80er Jahren die Mikroelektronik. Und insofern muss man natürlich eins konstatieren, das ist ja auch klar, warum viele Entscheidungen, die wirklich berechtigt, ich will noch sagen, es ist natürlich auch Ökonomie, hat eine riesige Rolle gespielt. Wir hatten in Magdeburg ja bis in die 60er Jahre Kupferverhüttung. Im Harz wurde Kupfererz abgebaut und das wurde in Kalwe in Magdeburg, mit 2.500, 2.000 Beschäftigten, wurde praktisch aus diesem Erz Kupfer gewonnen. Als das dann auf dem Weltmarkt immer billiger wurde, das ist so teuer wurde, dass es einfach vom Weltmarkt extrem billiger wurde, wurde natürlich die ganze Sache umprobiert mit großen Problemen. Also die DDR hat versucht zu reagieren. Und oftmals ist offensichtlich eins gewesen, der Informationsfluss, die Begründung, sagen wir vielleicht sogar ein bisschen die Betriebskollektive, warum man den Schiffbauern in Magdeburg noch nicht erklärt hat, dass sie keine Schiffe mehr bauen können, weil sie nach Holzenburg und weil sie, das ist offensichtlich manchmal nicht so geklappt. Das ist im Kämmerlein gewesen, da gab es dann Geheimhaltungsprobleme und so weiter. Also die Information hat ja ohnehin, hat sie immer das Thema problematisch gemacht. Aber ich will nur sagen, viele Entscheidungen, die aus der Sicht des Teiles unvernünftig und vielleicht irrsinnig waren, waren aus der Sicht des Gedanken schon sehr wohl meist begründet und auch wohl überlegt.
Vielen Dank. Und ich denke, das ja sofort, und ich nur eine kleine Bemerkung, und ich denke, das ist auch der Wert dieser Runde, dass wir sozusagen aus diesen verschiedenen Perspektiven uns hier die Informationen zusammenholen können und sozusagen die Rätsel auch lösen können, ne? Und damit auch die Vorwürfe oder Vorurteile beheben können.